Ja, schönen guten Morgen auch noch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, wenn man mal so die Gesichter jetzt von der Seite sieht. Cool. Ja, mein Thema heute, Pharisee Inside oder der Pharisäer in uns. Ist jetzt vielleicht kein so tolles Thema. So die Pharisäer, die kommen ja jetzt nicht wirklich so richtig gut weg im Neuen Testament, oder? Da Fritz hat es ja schon angedeutet. Ja, sie haben ja dann eher sogar auch Jesus verspottet, verhöhnt und sich so weit über ihn gestellt, dass sie ihn am Ende sogar verurteilt haben. Also von daher, ja, der Titel ist vielleicht dann doch etwas gewagt. Aber so wie ich mich damit beschäftigt habe, habe ich zumindest die Antwort für mich gefunden, wie viel Pharisäer da doch noch so auch in mir steckt. Ja, und vielleicht könnt ihr jetzt auch so mal ein bisschen mit reinhören, wie es euch da drin geht. Vielleicht zuallererst dieses typische Gleichnis, was Jesus erzählt von dem Pharisäer und den Zöllner, ihr kennt es. Aber trotzdem nochmal, was da so drin steht, um so in dieses Thema reinzukommen. Ja, in der Lukas 18, 9 bis 14, da steht: Da wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen untadelig dazustehen und deshalb für andere eben nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgende Geschichte. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellt sich vorne hin und betet leise bei sich: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Alle diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder eben auch wie dieser Zolleinnehmer da. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe dir den vorgeschriebenen Zehnten, sogar noch von dem, was ich bei anderen einkaufe. Der Zolleinnehmer aber stand ganz hinten und getraute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich zerknirscht an die Brust und sagte: Gott, hab Erbarmen mit mir, ich bin ein sündiger Mensch. Jesus schloss: Ich sage euch, der Zolleinnehmer ging aus dem Tempel in sein Haus hinunter, als einer, den Gott für gerecht erklärt hat. Ganz im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn alle, die sich selbst groß machen, werden von Gott gedemütigt und alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht. Ja, wenn wir dieses Gleichnis dann so lesen, dann sind wir ja schon schnell dabei, dass man sage: Hey, also der Pharisäer, da nimmt sich da ja schon ganz schön was raus. Ne? Also kann ja wohl nicht sein. Und irgendwie fühlen wir uns diesem Zolleinnehmer doch irgendwie viel näher, oder? So dieser Pharisäer, der da vorne steht, er betet schon leise immerhin, aber ist selber überzeugt von sich und sagt: Ja, Mensch, Herr, bin ich froh, dass ich nicht so bin wie die anderen. Guck dir die alle an, ich mache das alles richtig und ich tue alles für dich. Und dann eben da hinten dieser Zolleinnehmer, der denkt so: Ach Mensch, Herr, ich habe dir nichts vorzuweisen und ich habe nichts, was ich dir geben kann. Ich weiß, ich bin ein Sünder. Sei mir einfach gnädig. Und Jesus macht ja ganz deutlich, was er von diesen beiden hält. Und wo er dann auch sagt: Mensch, dieser Zolleinnehmer, der, dem wird Recht verschaffen im Himmel. Aber Pharisäer, schwierig. Ja, und so sind wir doch sehr schnell dabei, zu sagen, die Pharisäer, geht gar nicht, oder? Aber wie viel Pharisäer steckt da vielleicht dann doch auch in uns, wo wir uns oft so distanzieren? Jetzt waren ja die Pharisäer nicht nur schlecht. Sie waren ja eigentlich die Guten, muss man sagen. Die, die wirklich versucht haben, Gottes Willen zu tun, sich an die Regeln zu halten und dann sogar noch Geld zu geben. Und wirklich, die haben ganz viel aufgegeben, um Gott zu gefallen. Und das ist doch nichts Schlechtes, oder? Und im Endeffekt versuchen wir das doch auch. Sonst wäre er ja jetzt heute nicht hier im Gottesdienst, oder? Wir wollen doch auch von Gott hören und hören, was ist ihm wichtig, wie können wir ihm noch besser irgendwie dienen, wie können wir bessere Christen vielleicht sein. Also von daher sind wir doch eigentlich relativ nah auch an dem Pharisäer. Außer, okay, vielleicht in eurer Freizeit, wenn ihr Lüger, Betrüger seid und euer Geld mit irgendeinem windigen Zeug verdient, ja, dann seid ihr vielleicht auch ein Stück weit beim Zöllner. Aber ja, so unser Herz schlägt da eigentlich doch eher so Richtung Pharisäer. Also wie viel Pharisäer steckt da in uns? ja, die guten Seiten, okay, sich nach Gott ausrichten, nach Gottes Wille zu fragen. Das ist ja, ja, aber dieses Überhebliche, sich dann so über andere zu stellen, so einfach so von oben herab zu gucken, was das für Leute sind und mit frommen Taten dann versuche, irgendwie durch Leistung in, ja, Gott gnädig zu stimmen, das ist doch irgendwas, wo wir sagen, nee, also da sind wir ja heute ein Stück weiter. Wir kennen das Neue Testament und wir wissen, Gottes Gnade ist für uns alle und wir können es uns nicht verdienen, sondern wir können es einfach nur dankbar annehmen. Deswegen, so wie die Pharisäer, also so überheblich, das sind wir jetzt nicht so überheblich und selbstgerecht. So den Kopf über jemanden schütteln, die Augen verdrehen, das machen wir doch nicht, oder? Ja, vielleicht über den Pharisäer. Also der ist ja schon irgendwie, die haben ja schon irgendwie seltsam da irgendwie sich verhalten. Also kann man schon mal Kopf schütteln. Ja, wenn ich ehrlich bin, die Politiker oder so in Berlin, also kann man schon mal den Kopf schütteln, oder? Also ist ja fast schon ein bisschen Kasperltheater, oder? Oder das Management vom FC Bayern, also die haben ja wirklich nicht alle Latten am Zaun, oder? Was die da irgendwie treiben. Ach, und wenn ich mir dann diese Pseudoprominente angucke, die da im Dschungelcamp Würmer fressen, nur damit sie irgendwie Aufmerksamkeit kriegen oder nackt durch irgendwelche RTL-Soaps rennen irgendwie. Also wirklich, kann ja wohl nicht sein, oder? Ja, die Frage ist, wie schauen wir wirklich auf die Menschen? Ist da doch irgendwie so ein bisschen Verachtung mit drin, wenn sie nicht so sich unseren Werten entsprechend verhalten? So dieses Kopfschütteln, Augen drehen. Wie schauen wir auf sie? Mit Verachtung? Mit Erbarmen? Unsere Politik braucht viel Erbarmen. Ja, mit Unverständnis oder mit Liebe? Wie viel Pharisäer steckt da vielleicht doch auch in uns? Im Pro-Magazin habe ich gefunden, so eine christliche Zeitschrift, da war ein Artikel drin im Ausgabe Juni 2013 und das ist von einem geschrieben, na, wo habe ich es stehen, genau von einem Stefan Holthaus, ein evangelischer Theologe und Professor für christliche Ethik und Apologetik, was auch immer das sein mag. Und der hat da einen Artikel geschrieben über die typischen Schwächen der Frommen. Also es ist jetzt nicht eine wissenschaftliche Untersuchung gewesen, sondern einfach so das, was er so in seiner Laufbahn herauskristallisiert hat, was so typische Schwächen sind für die Frommen, also wahrscheinlich auch so für uns Fromme. Er spricht da auch, nimmt sich auch selber mit rein und hat da vier so herausgefunden. Die erste Schwäche ist die Selbstgerechtigkeit. Mit so einer gewissen Tendenz zur Besserwisserei wohl. Und klar, von außen betrachtet kann das dann auch gleich so ein bisschen arrogant wirken. Als zweite Schwäche hat er das Schwarz-Weiß-Denken der Fromme genannt. So dieses, dass wir genau wissen, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut und was ist böse. Und dass wir einfach so meinen, das zu wissen und es gibt nur entweder richtig oder falsch. Jetzt ist es natürlich schon so, dass es auch unser Glaube ja ist. Wir sagen, es gibt nur den einen Weg, entweder für Jesus oder gegen Jesus. Also ist ja ein Stück weit auch unser Selbstverständnis. Aber es kann halt auch schnell dazu führen, dass nur noch unsere eigene Interpretation von richtig und falsch dann irgendwo Geltung findet. Bei der Schwäche Nummer 3 ist es die Betonung der Äußerlichkeiten oder auch Kleinigkeiten wohl. Vor Jahren war es die Haar- und die Rocklänge der Damen. ja, dann irgendwelche Musik, man hört Rockmusik ging gar nicht. Das Schlagzeug im Gottesdienst, also, ne? Also Friedel, da müssen wir gleich wegräumen. Oder was ist richtig oder falsch im Gottesdienst? Ne? Hier wieder richtig oder falsch irgendwo. Ist es welches Gesangbuch oder Beamer? Oder ist es stehen oder sitzen beim Singen? Oder beim Abendmahl Rotwein oder Traubensaft? Also das sind so die Dinge, wo wir eben anscheinend ganz viel dann anderen festmachen. Und Punkt 4, habt ihr schon eine Idee? Den fand ich spannend, den Punkt. Die Schwäche 4 wäre wohl die Humorlosigkeit. Das kann ich jetzt für uns nicht ganz so entdecken, aber gut. Das wollen wir die Ernsthaftigkeit des Glaubens damit verwechseln, dass wir uns selber auch etwas zu ernst nehmen. Und einfach nur wenig über unsere eigene Unzulänglichkeit dann auch lachen können. Jo, das sind wohl so die vier weit verbreitetsten Schwächen außerhalb von Künzelsau natürlich. Und wenn ich mir die so angucke, Selbstgerechtigkeit, Schwarz-Weiß-Denke, Betonung von Äußerlichkeit, hey, das könnte man jetzt genauso bei einer Predigt über Pharisäer dahin schreiben, oder? Ich meine, Humorlosigkeit weiß ich jetzt nicht, da, ich habe jetzt noch keinen Pharisäer persönlich kennengelernt. und die Frage ist ja dann schon, wie blitzt vielleicht das ein oder andere doch auch bei uns durch. Jetzt klar, wie ich schon gesagt habe, kommt sicherlich das ein oder andere auch davon, dass wir einfach als Christen einfach auch glauben, dass es nur diesen einen Weg gibt. Und das gilt ja in unserer heutigen Zeit schon sehr schnell als intolerant. Und Toleranz ist ja so das Wichtigste gerade überhaupt. Aber die Frage ist ja dann doch, wie wir diesen Glauben leben. Stellen wir uns somit über die anderen und schütteln den Kopf? Oder schaffen wir es irgendwie mit dieser guten Botschaft auf die Menschen zuzugehen und mit ihnen eins zu machen? Und das ist, denke ich, schon so dieser wesentliche Unterschied, wie wir das Ganze dann eben auch leben. Ja, wie viel Pharisäer steckt da in uns? Also ganz ehrlich, ich will nicht wissen, wie viel Menschen ich schon verletzt habe, weil ich sie einfach abgeurteilt habe, verurteilt so von wegen, ach komm, das ist doch eh nur Lügner, Betrüger oder irgend so ein Besserwisser. Ja, wo ich mich ein Stück weit auch drüber gestellt habe und einfach mal den abblitzen lassen. Wie schnell bin ich denn auch dabei, wenn irgendwie gelästert wird von meiner Kollegin über die Chefetage? Hey, da macht man doch dann schon relativ schnell mit, oder? Oder wenn irgendein Kunde wieder so ein verpeilter Kunde anruft und man denkt sich, ah, ne? Kopf schütteln, Augen drehen, Augen rollen. Ja, wie viel Pharisäer steckt da in mir? Wie oft schüttel ich den Kopf im Alltag und denke mir, ah, was für ein Idiot oder Schorfsäckel? Und ich denke, wir dürfen uns schon auch über andere ärgern. Und das, ich denke, das kommt auch so über uns, wir sind ja einfach Menschen. Aber die Frage, was ist so dann der nächste Schritt? Drehen wir uns weg und haben Verachtung oder drehen wir uns wieder zurück und wenden uns denjenigen zu und bleiben einfach offen für sie und für ihre Themen? Ja, wie viel steckt da in uns? Und ganz ehrlich, auch gegenüber jetzt, sagen wir mal, Nichtgläubigen ist es so, aber sicherlich auch untereinander. Wie sehen wir auch andere Gemeinden? Wie schauen wir auf andere Gemeinden? Wie schaue ich auf die katholische Kirche, auf die Leitung der evangelischen Kirche oder auf die Pfingstgemeinde? Ja, wie denke ich über die? Und ganz ehrlich, ich denke da manchmal auch, hey, wie kann man nur so auf dem Holzweg sein? Ja, vielleicht dann auch ein bisschen selbstgerecht und überheblich, oder? Und die Frage ist, okay, ich muss ja nicht alles toll finden, was dort läuft, aber drehe ich mich ab im nächsten Schritt und sage, komm, vergiss es, oder bleibe ich auch offen für die und für deren Anliegen und für ihre Meinungen? Ja, und die Frage ist auch, so auch in der eigenen Gemeinde kann man ja manchmal auch so ein bisschen Kopf schütteln, oder? Und denke, oh Mann, okay, ihr nicht, aber ich gebe zu, mir passiert das manchmal. Wo ich dann denke, oh nee, was ist denn das jetzt wieder? Muss das sein? Irgendwelche Entscheidungen oder irgendwas, was dann wieder läuft? Oder wo ich einfach denke, Mensch, da fehlt mir irgendwie was. Und warum ist das jetzt nicht so in dieser Gemeinde? Ja, wo man sich auch so ein bisschen denkt, oh Mensch, warum sehe nur ich das und die anderen sehen es nicht? Das gibt es doch gar nicht. Auch vielleicht ein Stück selbstgerecht und überheblich. Und auch da darf man anderer Meinung sein und darf Dinge auch mal anprangern und sagen, hey, warum können wir nicht, warum machen wir nicht? Oder auch traurig sein über Dinge, die man nicht gut findet oder die einem fehlen einfach. Aber was ist dann so der nächste Schritt? Sage ich, ja komm, ich wende mich ab, macht ihr Zeug, mich interessiert es nicht mehr. Oder ich wende mich zu und denke so mit einem, hey, und trotzdem bleibe ich dabei und helfe mit, wo ich kann. Es ist auch im Umgang mit Mitgläubigen, Glaubensgeschwistern und Schwestern sicherlich auch so, dass man dann oft mal auch beurteilt, verurteilt und sagt, ach komm, mit dem brauche ich das gar nicht mehr anfangen und so weiter, das ist das Gleiche. Aber ich habe da noch einen anderen Aspekt, denke, der mir da drin auch in der Vorbereitung wichtig wurde, ist so dieses, wie gehen wir auch mit jemand um, wenn es jemand schlecht geht, wenn er gerade richtig Leid erlebt, Krankheit oder hat einen Partner verloren, richtig so in der Krise steckt und wie schnell sind wir doch dann dabei, so fromme Sprüche rauszuhauen, oder? So von wegen, ja, du musst einfach in der Gnade Gottes bleiben und Gott liebt dich doch und Gott hat einen Weg für dich. Du musst nur festhalten an Jesu Liebe. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viel ich damit auch schon wehgetan habe, indem man dann so geschwind so einen frommen Spruch raushaut. Ich kann an der Stelle nur um Vergebung bitten. Ich habe das sicherlich auch schon oft gemacht. Die Frage ist halt einfach, hilft das wirklich demjenigen dann in dem Moment? Dieses Jesus und Jesu Liebe und Vertrauen auf ihn und Gottes Gnade. Und es ist ja gut gemeint und es ist ja auch Wahrheit. Es ist ja Wahrheit und manchmal hilft es ja auch. Aber manchmal schnappt man sich ja vielleicht auch so einen Spruch, um schnell mal so ein Pflaster drüber zu machen, oder? So, Mensch, komm, ich tue dir jetzt einen guten Spruch zu, mach mal ein Pflaster drauf und dann ist doch wieder gut, oder? So oben Spruch rein und unten kommt ein auferbauter, fröhlicher Christ wieder raus und sagt, ja, juhu, preis den Herrn, alles ist gut. Ach, das wäre so schön. Aber die Frage ist, hilft das wirklich, wenn es einem wirklich schlecht geht, wenn einem Ängste plage, Sorge plage, man gar nicht weiß, wie man den nächsten Tag überstehen soll. Und da ist es oft so dann dieses, hey, du musst nur auf Jesus vertrauen. Das kann manchmal auch ganz schön Druck machen. Du musst dieses Buch lesen, die CD hören. Ja, es ist gut gemeint, aber dieses, hey, du musst nur richtig und dann ist doch gut. So von wegen, es liegt in deiner Hand. Und damit können wir ganz schön Druck aufbauen. Dieses, du musst nur richtig glauben. Im Nachhinein hören sich die Geschichte vielleicht dann oft so an und die Zeugnisse so, festhalten an Jesus und das hat mich durchgetragen. Aber in dem Moment, wo wir doch in diesem Loch sitzen, wäre es doch nicht schöner, wenn einfach jemand kommt und sich mit in dieses Loch hineinsetzt und sagt, hey komm, ich bin bei dir. Und einfach mal mit anguckt, dieses Loch, was da so alles gerade, Entschuldigung, scheiße ist. Mit weint mit den Weinenden. Und sich das auch mit anguckt und sagt, ah Mensch, ja, echt. Sich diese Zeit nimmt, zu verweilen in dem Loch und in dem Schmerz mit dem anderen, ohne dass man gleich sagt, ah, juhu, Jesu. Und es ist richtig und es ist wahr, aber manchmal braucht es einfach dieses Mitfühlen und Mitdasein. Weil wisst ihr, wenn man dann da so oben am Rand von dem Loch da steht, das passt hier ganz gut, und so von wegen, hey, du musst nur hier hochkommen, hier oben ist alles toll, komm, streck mal den Kopf hier raus. Das ist ja also ein bisschen wie so von oben nach unten, ne? So, ich weiß es besser, komm, mach das, was ich sage, und dann ist alles gut. Das ist schon so ein bisschen pharisäermäßig, sich so dieses oben drüber stellen, ganz bildlich, statt sich mit hineinzubegeben. Und ich weiß, mir ist das auch schon ganz oft auch so passiert, dass man denkt, komm, schnell, hoffentlich hilft's. Aber was ist da eben unser nächster Schritt? Wenn wir solchen Menschen begegnen, dauert es uns zu lang und wir wollen uns die Zeit nicht nehmen oder bleiben wir da und halten einfach auch mal mit aus? Vielleicht schauen wir uns mal an, wie Jesus mit den Menschen da versucht umzugehen und auf die Menschen zugeht. Das sind jetzt alles Beispiele, die kennt ihr in- und auswendig, die meisten von euch. Aber es ist manchmal gut, sie unter dem Aspekt noch einmal durchzulesen. Da haben wir einmal Matthäus 9, Vers 9 bis 13 aus der Guten Nachricht. Jesus ging weiter und sah einen Zolleinnehmer an der Zollstelle sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagt zu ihm, komm, folge mir nach. Und Matthäus stand auf und folgte ihm. Das ist auch schon sehr bemerkenswert. Als Jesus dann zu Hause zu Tisch saß, kamen viele Zolleinnehmer und andere, die einem ebenso schlechten Ruf hatten, und mit ihm und seinen Jüngern zu essen. Die Pharisäer sahen es und fragten die Jünger, wie kann euer Lehrer sich mit den Zolleinnehmern und ähnlichem Volk an einen Tisch setzen? Jesus hörte es und antwortete, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Überlegt doch mal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, ich fordere von euch nicht, dass ihr mir irgendwelche Opfer bringt, sondern dass ihr barmherzig seid. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Also den einen Aspekt da drin, dass ich eben Jesus mit diesen Sündern, Zolleinnehmern, die wir vorhin schon hatten, er setzt sich mit an den Tisch, hat Gemeinschaft. Und es steht auch nichts davon im Text, dass er jetzt diese bepredigen würde und irgendwie sagen würde, hey, fromme Sprüche und was sie alles machen müssen und was sie tun müssen, damit sie endlich ins Himmelreich kommen. Es steht nichts davon drin, sondern er hat einfach Gemeinschaft. Er begibt sich so ein Stück auf Augenhöhe. Und die einzigste, die er dann bepredigt, sind eigentlich wieder diese Besserwisser, ne? Die dann meinen so von wegen, hey, also das kann ja wohl nicht sein, was machst denn du da? Denen tut er dann schon mal entsprechende Dinge um die Ohren hauen. Also Jesus nimmt Platz mit am Tisch und ist einfach mit da. Und genauso hat er es ja auch beim Zachäus gemacht in Lukas 19, wo er da auf dem Baum saß und er ihn vom Baum runterholt. Das ist auch so ein oberster Zolleinnehmer. Und dann sagt, hey komm, lass uns auch miteinander essen. Und er lädt sich bei ihm ein. Also auch da will er einfach diese Gemeinschaft haben, dieses miteinander Dasein und sich austauschen. Ein weiteres Beispiel ist die Frau am Brunnen, auch das kennt ihr, wo Jesus durch Samarien zieht und an diesen Jakobsbrunnen kommt. War von der langen Weg, war er müde geworden und setzte sich an den Brunnen. Es war gegen Mittag, da kam eine samaritische Frau zum Wasser holen und Jesus sagte zu ihr, gib mir einen Schluck Wasser. Seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen, sprich sie waren nicht mehr dabei. Die Frau antwortete, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich da um etwas zu trinken bitten? Weil die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit Samaritern. Es geht ja dann noch weiter, aber auch hier setzt sich Jesus an den Brunnen. Er setzt sich zu ihr und er weiß genau, wer da kommt. Er weiß, das ist vielleicht sein Vorteil gegenüber uns, wenn wir Menschen begegnen, er weiß, wer da kommt. Dass sie eine von der Gesellschaft Ausgestoßene ist, die einfach diesen moralischen Vorstellungen der Gemeinschaft nicht entspricht. Sie hatte da irgendwie verschiedene Männer schon und lebte mit einem unverheiratet zusammen. Und Jesus aber redet mit ihr und bittet sie gar um etwas. Was ja ein Unding schon allein ist, weil er Jude ist und sie Samariterin, dann noch Mann und Frau und er Gottes Sohn und Sünder. Ja, aber er setzt sich zu ihr an den Brunnen und bittet sie um etwas. Ich habe mal so eine Seelsorge-Ausbildung gemacht und da war auch unter anderem gesagt, hey, wenn so ein Ratsuchender kommt zu dir in die Beratung, also mache ich nicht, aber wenn es so wäre, dann soll man am besten den gleich am Anfang irgendwie um etwas bitten. Irgendwie zum Helfen einladen, dass er entweder die Getränke auf den Tisch stellt oder vielleicht einen Stuhl zur Seite räumt oder irgendwo sich mit einbringt. Und dieses, dass man jemanden dann bittet, etwas mitzutun, mit zu helfen, mit beizutragen, dass das gleich so eine Atmosphäre schafft, so von Augenhöhe. Da ist nicht hier der Berater und der Ratsuchende, sondern wir sind hier so auf einem Level und ich kann mich hier auch mit einbringen. Und das ist genau das, was Jesus hier ja auch ein Stück tut, vielleicht, aber dieses, er bittet sie um Wasser, so, er lädt sie mit ein, mit Teil zu sein und mitzuwirken und so eine Atmosphäre zu schaffen, wir sind auf Augenhöhe. Die Geschichte geht ja dann noch weiter, dass dann am Ende des Tages ja Jesus ihr dann auch Wasser anbietet, aber eben das Wasser aus der lebendigen Quelle und sich als Messias zu erkennen gibt. Vielleicht noch ein Beispiel, wie Jesus mit den Menschen umgeht, auch das ein sehr bekanntes Beispiel mit der Ehebrecherin. Da führten die Gesetzesgelehrten und Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus, Lehrer, diese Frau wurde ertappt, als sie gerade Ehebruch beging. Im Gesetz schreibt Mose uns vor, dass eine solche Frau gesteinigt werden muss. Was sagst du dazu? Also sie frage ihn direkt. Weil sie wollten mit dieser Frage ihm eine Falle stellen, um ihn anklagen zu können. Aber Jesus bückt sich und schreibt mit den Fingern auf die Erde. Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch noch nie eine Sünde begangen hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb auf die Erde. Und als sie das hörten, zog sich einer nach dem anderen zurück. Die Älteren gingen zuerst, zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dort stand. Er richtete sich wieder auf und fragte sie, Frau, wo sind Sie geblieben? Ist keiner mehr da, um dich zu verurteilen? Keiner, Herr, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du kannst gehen, aber tu diese Sünde nicht mehr. Da steckt ganz viel drin in dieser Geschichte, aber vielleicht auch unseren Aspekt, sie stellen sie in die Mitte und Jesus bückt sich, also er begibt sich sogar eine Ebene unter sie, wenn wir wieder auf diesem Thema Augenhöhe sind, vielleicht auf die Ebene, wo sie sich gerade eigentlich fühlt. Sie stellen sie zwar hin, aber wahrscheinlich fühlt sie sich schon eher am Boden. Und auch hier fängt er nicht an zu belehren und ihr zu sagen, was jetzt richtig oder falsch ist und was hätte sie tun müssen und was man doch eigentlich nicht macht und was im Gesetz steht. Nein, das macht er alles nicht, sondern er bleibt einfach mit da. Klar hat er dann noch eine gute Option, wie er die anderen da alle irgendwie von Kopf etwas stößt, dass sie dann gehen, aber er geht nicht mit, sondern er bleibt da. Er bleibt mit ihr in dieser Situation bis zum Schluss. Und als dann alle gegangen sind und er fragt den Menschen, ob sie sie verurteilt haben, dann sagt keiner Herr und ich verurteile dich auch nicht. Also er sagt dann sogar zu ihr, ich verurteile dich nicht. Also er beurteilt sie nicht, er verurteilt sie nicht. Er tut ihr nicht irgendwelche fromme Dinge an den Kopf werfen, sondern er ist einfach mit da. Er bleibt so in diesem Loch, kann man fast sagen, mit ihr da sitzen. Deswegen kann man mal schauen, wenn wir so auf diese Schwächen schauen, die anderen Fromme so haben, was ist denn die Stärke Jesus da dagegen oder seine Antwort? Wo bei uns diese Selbstgerechtigkeit ist, von oben herab, da versucht er den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Sie mit Respekt anzuschauen, sich auf ihre Ebene zu begeben, sich hinzusetzen, sich mit an den Tisch zu setzen, sich mit in den Staub zu setzen. Das ist das, wie er versucht, den Menschen zu begegnen. Da, wo wir dieses Schwarz-Weiß-Denken haben, richtig oder falsch, geht doch, kann man doch nicht machen, sowas, da hat er Erbarmen. Diese Barmherzigkeit. Barmherzigkeit oder Erbarmen heißt oft einfach auch so dieses Mitgefühl, dass man versucht, sich mit hineinzufühlen, wie es dem anderen gerade geht und wo er gerade steht. Das ist auch so ein Stück dieses auf die Ebene begeben und sich dieses Loch eben mit anzugucken, ne? Wo steht er gerade, um mitfühlen zu können. Klar, Betonung der Äußerlichkeit, er sieht das Innere. Und schaut innen rein, was uns sicherlich oft schwerfällt. Deswegen halten wir uns so gern mit Äußerlichkeiten dann auch fest. Ganz ehrlich, zum Thema Humorlosigkeit weiß ich nicht. Es steht in der Bibel nicht so viel drin, wie humorvoll Jesus jetzt war. Und ich denke, er hat sich selber schon ernst genommen und hatte vielleicht auch nicht so viele Unzulänglichkeiten wie wir. Ich weiß es nicht, deswegen will ich da auch nicht. Aber ich denke, so wie er mit mir oft umgeht, wenn ich bete und so weiter, denke ich, ja, er hat schon ganz schön viel Humor. Zumindest lacht er wahrscheinlich über mich. Ja, und das ist so das, was Jesus da dagegen stellt. Und wo die Frage ist, klar, er kann das vielleicht so im ersten Schritt tun, wenn er den Menschen begegnet. Und für uns ist es auch schon oft so, dass wir erstmal denken, so, oh Mann, was ist denn das jetzt wieder? Und die Frage ist, schaffen wir das einfach in einem zweiten Schritt, in einem nächsten Schritt dann vielleicht dann doch eben auf die Menschen zuzugehen. Und ganz ehrlich, mir passiert es echt oft, dass ich dann denke, so, oh Mann, wie kann man nur? Ich war jetzt erst diese Woche, war ich im Klimabeirat der Stadt Schwäbisch Hall, war eine Sitzung. Ich bin da irgendwie reingeraten über meinen Vorgänger, der da halt vom Job her, und ich bin ich halt jetzt die Nachfolgerin und muss auch dahin. Und dann ist es der Klimabeirat in Schwäbisch Hall, da sind lauter wichtige Menschen, der Bürgermeister und die Stadträte und die Gemeinderäte und was auch immer. Und ich gehe dann dahin und ich kenne die Leute ja alle gar nicht. Ich war froh, wo ich irgendwie mir zusammenreimen konnte, wer da jetzt der Bürgermeister ist. Auf jeden Fall sitzt dann da so ein junger Student da mit drin. So schick mit Föhnfrisur und hat dann da seine Reden geschwungen, sehr eloquent, also er konnte sich sehr gut ausdrücken und wie wichtig das doch ist und die Klimaziele und es ging ihm alles nicht weit genug und man muss doch und man soll doch und überhaupt und, ne, und hat da so seine Dingens vertreten und ich habe nur so gedacht, so Klimakleber. Ganz ehrlich, ich war echt so ein bisschen so, nee, was will der denn hier? Und dann habe ich aber gedacht, so, was für Predigt tust du gerade vorbereiten? Also es hat mich dann ganz schön erwischt. Ja, genau, so schnell ist das, dass man irgendwo denkt, so, ach nee, Schublade, komm, schwätz du und lass mich in Ruhe. Und dann aber zu sagen, hey, ich tue mich doch wieder zuwenden und einfach offen bleibe für das, was die Anliegen der anderen sind und mich da irgendwie doch ein Stück weit auf Augenhöhe zu begeben. Es ist gar nicht so leicht, aber hey, wie viel Selbstgerechtigkeit und Schwarz-Weiß-Denke, Äußerlichkeit, schon die Föhnfrisur, ne? Ich muss sagen, Mann, denke ich mir, wie viel Pharisäer steckt denn da in mir? Das ist ja echt furchtbar. Und das dann wirklich so in diesem nächsten Schritt dann zu schaffen, ich schüttel das jetzt mal ab oder schüttel es raus und versuche mich dann doch auf den anderen einzulassen und dieses auf Augenhöhe begegnen. Ich habe mal auch im Seminar eine Übung gemacht, die wohl aus der Schauspielerei kommt, diese Übung. Und zwar geht man da zu zweit zusammen und jeder nimmt eine Rolle ein. Der eine nimmt die Rolle ein, dass der oben drüber steht. Und der andere nimmt die Rolle ein, der so praktisch so ein bisschen unterwürfig ist oder unterdrunter sich minderwertig fühlt. Also im Mehrwert und im Minderwert. Und dann schaut man sich nur gegenseitig an und tut sonst nichts. Und nur mit Blicken und vielleicht ein bisschen Körperhaltung, da macht es echt was mit einem. Die Übung geht dann so weiter, dass man dann die Rollen tauscht. Und es ist dann Wahnsinn, wie sich das anders anfühlt. Wenn man dann auf einmal entweder derjenige ist so, oder... Und im dritten Schritt macht man die Übung dann, dass man sagt, so, jetzt begegnet euch auf Augenhöhe. Und es ist echt cool. Ich meine, es war nur gestellt. Aber es ist echt cool, was das für einen Unterschied macht. Und wie das nur über die Haltung, die ich in mir habe und diese Einstellung, die ich habe, und wie ich den anderen anschaue, was das für einen Unterschied macht. Also es ist wirklich verrückt und hat mich sehr beeindruckt. Ich habe mir noch überlegt, die Übung mit euch hier jetzt zu machen, aber ich dachte, ja, komm, ihr wollt ja irgendwann noch zum Mittagessen heute, genau. Also die Frage ist echt, wenn mich so ein Augenrolle überkommt, wende ich mich dann ab und denke, komm, ich drehe mich rum und denke so, ach komm, das soll doch so seins machen. Oder drehe ich mich wieder zu ihm und versuche zu verstehen und so auf Augenhöhe zu begegnen und das mal ganz bewusst irgendwo auch wahrzunehmen. Oder in der Gemeinde, wenn mich das Kopfschütteln überkommt. Wo ich denke, ah Mann, das war ja heute wohl wieder überhaupt nichts. Was war denn das heute wieder? Hey, wende ich mich ab und denke mir, komm, das nächste Mal gehe ich nicht in Gottesdienst. Oder drehe ich mich rum und denke, ah nee, komm, ich versuche dann mit dabei zu sein und mich irgendwie auch einzubringen, dass es vielleicht Dinge sich verändern. Oder auch gegenüber anderen Gemeinden ist da schon der Hake dran, so von wegen, ja komm, die Katholiken oder wer auch immer. Oder bleibe ich einfach offen und reiche die Hand und versuche trotzdem auf Augenhöhe denen zu begegnen. Also wie viel Pharisäer steckt denn da vielleicht doch in uns? Also ganz ehrlich, ich habe festgestellt, dass da bei mir schon eine gehörige Portion irgendwo drin steckt. Ja, deswegen würde ich ganz gern noch mit euch beten. Gerade da dazu, ihr dürft ganz sitzen bleiben. Ich weiß, Herr, in mir steckt eine gehörige Portion von diesem Pharisäer aus dem Gleichnis. Herr, vergib mir. Vergib uns, wo wir vielleicht genauso auf andere herabschauen, uns abwende, statt uns zuzuwenden. Und Herr, hilf mir, hilf uns, dass ich das echt mehr und mehr lernen darf, mich eben dann umzudrehen. Mich zuzuwenden und die Menschen mit deinen Augen zu sehen, mit deinem liebenden Blick, deinem Verständnis und deinem Erbarmen. Hilf mir, hilf uns in der Gemeinde, dass wir eben auch mehr und mehr diesen Blick, diese Haltung ja füreinander auch einnehmen können. Aber auch für die Menschen und die Gemeinde außerhalb, dass wir auch da mehr und mehr deinen Blick einnehmen können, diesen Blick auf Augenhöhe, diesen Blick, sich mit dazu zu setzen, mit rein zu begeben, den Schmerz auszuhalten vom anderen. Herr, segne du uns da ganz reich. Amen.